Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher diesen Podcast machen kann.
Genau, wir sind hier live vom Deutschen Fundraising-Tag und freuen uns sehr auf einen tollen Gast, nämlich bei uns ist Franziska. Hallo Franziska.
Hallo.
Hallo Franziska.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Gerne. Wir haben uns ja heute, wir haben uns ja jetzt auf dem Kongress wiedergesehen nach langer Zeit und wir kennen uns schon seit einigen Jahren aus Österreich und da warst du noch Fundraiserin für Menschen für Menschen.
Ja, so ist es, genau.
In Wien, das ist schon ewig her und mittlerweile bist du auch schon seit einiger Zeit auf der anderen Seite, auf dem Dienstleistungssektor unterwegs. Und gehörst sicherlich zu den Österreicherinnen, die am stärksten auch präsent sind, auch hier in Deutschland. Wie bist du damals zum Fundraising gekommen?
Das ist wirklich eine ganz schräge Geschichte, die vor Naivität eigentlich nicht zu übertreffen ist. Ich hatte damals den Eindruck, man kann gar nicht bei einer NGO arbeiten, obwohl dort natürlich Leute arbeiten, ist ja logisch, das wusste ich ja auch, aber ich dachte immer, ich muss einer NGO Geld geben, nicht
Sie, ja, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig, Franziska, grundsätzlich.
Und ich hatte eigentlich auch überhaupt nicht vor, zum Fundraising zu gehen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe in einer Privatbank gearbeitet. Also mit Geld hatte ich immer schon viel zu tun, aber völlig andere Richtung. Und dann hat sich's ergeben, dass ich bei meinem ersten Job, auch so eine völlig schräge Vorstellung, dachte, na jetzt verdiene ich wirklich was, jetzt muss ich auch was spenden. Mhm. Und das war für mich so wie, das muss man tun. Ich habe das gar nicht in die Frage gestellt, dass das völlig absurd ist, dieser Gedanke eigentlich.
Das heißt, die Organisation war überrascht, dass du dein Gehalt dann, sobald du es bekommen hast, wieder gespendet hast quasi.
Das Ganze natürlich nicht. Aber ich hatte tatsächlich auch dazu eine sehr konkrete und irgendwie auch absurde Vorstellung. Nämlich, ich hatte irgendwann mal gehört, dass man von Staaten erwartet, dass sie 1% des BIP irgendwie für Entwicklungszusammenarbeit und
da hast du gedacht, das musst du auch machen.
Und dann dachte ich, das muss ich doch auch machen. Und ich habe dann tatsächlich nach einer Organisation gesucht, die ich unterstützen will, voll proaktiv. Mhm. Und das war Menschen für Menschen dann, die mich überzeugen konnten da. Und im Endeffekt habe ich sofort von mir aus einen Dauerauftrag, also einen EZG-Einzug abgeschlossen, was ja auch völlig untypisch ist. Ich wusste das alles nicht. Ich dachte, das ist normal. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann auch wirklich jedes Mal, wenn ich eine Gehaltserhöhung gekriegt habe, habe ich angerufen und meine Lastschrift erhöht.
Sehr vorbildlich. Machst du das heute auch noch?
Es ist tatsächlich anders geworden.
Okay.
Ja. Wenn man auf die andere Seite wechselt, ist es tatsächlich so, dass man sich dann natürlich fragt, wie sinnvoll ist es dann zu spenden aktiv, wenn man ja eigentlich weiß, welchen Weg das genau wieder zurückgeht. Mhm. Ich bin dann doch aktuell eher auf der Schiene, mich durch meinen Arbeitseinsatz dann für die Organisationen einzusetzen und dort zu schauen, dass möglichst viel Geld da ist.
Andreas hat gerade gesagt, du bist jetzt auf der anderen Seite, hat aber nicht gesagt, was du machst, Franziska. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz.
Ich bin Key Account Managerin bei Fund Office, eine Full-Service-Agentur in Österreich. Ja, und da darf ich hauptsächlich drei Kunden betreuen und einer davon ist Gut Eiderbichl und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Wir betreuen eigentlich in erster Linie Kunden in Österreich und aus Österreich, aber Gut Eiderbichl, die ihren Hauptsitz in Österreich haben, aber auch in Deutschland und der Schweiz und in anderen Ländern tätig sind, hatten sich gewünscht, dass wir sie eben insgesamt betreuen, weil sie auch selbst so organisiert sind und deswegen sind wir jetzt auch in Deutschland mit Gut Eiderbichl tätig.
Ihr seid ja auch ausgezeichnet worden. Ihr habt quasi einen Fundraising-Preis bekommen für das beste E-Mailing.
Das beste Briefmailing.
Das beste Briefmailing, natürlich.
Ganz klassisch.
Entschuldigung.
Ja.
Wie waren noch die Zahlen, Andreas? Wie war der ROI?
Das waren Zahlen, die waren gigantisch. Return of Invest 45, wenn ich das richtig gehört habe. Response über 20%.
Über 20%,
ja. Auflage 10.000, Einnahmen 600.000 Euro.
Ja.
Das heißt, jeder fünfte Brief ist mit einer überdurchschnittlichen Durchschnittsspende von
Die Durchschnittsspende, wenn ich mich richtig erinnere, 300. Ich muss ehrlich sagen, ich merke mir Zahlen auch so schlecht. Aber es war irgendwas im Bereich von 300 Euro. Ja, absolut Irrsinn. Ich war selbst, als es verlesen wurde, nochmal war ich selbst wieder neu überrascht. Okay.
Wobei ich ja ehrlicherweise sagen muss, ich habe ja zufälligerweise Insiderwissen, weil ich ja sehr lange als Journalist für die sogenannte Yellow Press gearbeitet habe. Ich war stellvertretender Chefredakteur bei Das Neue und bei Neue Post. Das ist ja das After Eight der Yellow Press. Und daher weiß ich natürlich, dass es verschiedene, wie soll ich sagen, Ikonen gibt im Yellow Press Bereich. Also verschiedene Personen, verschiedene Akteure, die immer wieder quasi regelmäßig gespielt werden und dadurch auch einem sehr großen Publikum, ungefähr 20 Millionen Leser in der gesamten Yellow Press, in dem gesamten Yellow Press Segment bekannt sind. Ja, da gehört zum Beispiel Petra Schürmann dazu, ehemalige Tagesschau-Sprecherin. Dazu gehört Roberto Blanco und dazu gehört übrigens auch Gut Eiderbichl. Also Gut Eiderbichl hat es immer verstanden, damals schon durch ein sehr kreatives Marketing und tolle Pressemitteilungen quasi sich bekannt zu machen. Und ich bin der Meinung, dass diese Information mit dem Geburtstag und dass er sich noch wünscht, dass ich glaube, es ging da um einen Stall, der irgendwie gebaut werden soll, ne, auf einem bestimmten Gut.
Eines der besuchbaren Güter muss dringend renoviert werden.
Ganz genau. Ja. Ich kann mich erinnern, dass das auch eine sehr große Presseresonanz gefunden hat. Und ich glaube, im Kern ist die Zielgruppe der Yellow Press natürlich auch kompatibel mit euren Spendern, kann das sein?
Bei Gut Eiderbichl ist das definitiv so. Ja, es sind ganz andere Spender teilweise. Der Tierschutz ist insgesamt etwas anders. Ja. Und Gut Eiderbichl ist nochmal besonders. Es ist auch, wir haben auch in den Prospect-Mailings, wenn ich hier ein bisschen Insiderwissen ausplaudern darf, herausgefunden, wo wir natürlich verschiedene Mietadressen und Gruppen hier ausprobiert haben, dass tatsächlich Leute, die Schlager-CDs im Online-Shop kaufen, gar nicht so schlechte potenzielle Spender für Gut Eiderbichl sind. Ja.
Allerdings.
Also sehr lustige Dinge.
Es gibt noch Schlager und SGDs. Und
Teleshopping,
Ehrlich gesagt, das ist immer, alle sagen immer so, das ist bäh und so, aber in Wahrheit verdient das Segment Schlagermusik und Volksmusik mehr und ich glaube sogar doppelt so viel wie die gesamte Rockmusik. Ja. Also wir reden hier tatsächlich über Milliarden Umsätze.
Ja. Mit den Milliarden Umsätzen können wir beim Prospect-Mailing leider nicht aufwarten.
Nein, aber wie gesagt.
Aber dicht davor, hättet ihr die Auflage um den Faktor 100 gesteigert, hättet ihr auch wahrscheinlich diese Einnahmen gehabt. Das heißt aber auch, dieses Mailing, das ihr aus Österreich heraus für den deutschen Markt konzipiert habt, ist auch in Österreich so erfolgreich gewesen, oder?
Normalerweise sind wir immer wieder überrascht, dass es tatsächlich unsere Erfahrung mit Gut Eiderbichl ist, dass da wenig Unterschied zwischen den Ländern besteht. Also es gibt auch wirklich eine Kreation für alle drei Länder normalerweise, wo sich auch wirklich nur die Spendenvorschläge unterscheiden, weil die sind natürlich sehr unterschiedlich in den Ländern. Wo Deutschland natürlich im Mittelfeld liegt, die Schweiz am höchsten und Österreich sind wir leider am niedrigsten. Aber betreffend dieses speziellen Mailings, da ist halt der Deutschlandbezug auch sehr, sehr stark, weil das Gut auch in Deutschland ist. Und da war es tatsächlich so, dass die Zahlen in Deutschland nochmal wesentlich besser waren als in den anderen Ländern.
Ich muss mich nochmal einmal kurz einklinken, für alle, die jetzt gar nicht wissen, was Gut Eiderbichl ist. Musst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
Ja, das stimmt.
Gnadenhof, ne?
Ja, wir sagen jetzt nicht mehr Gnadenhöfe, sondern Heimat- und Begegnungshöfe.
Okay.
Aber ja, es ist natürlich richtig, genau.
Also wo Tiere quasi...
Wo Tiere ihren Lebensabend genießen können, ganz beziehungsweise einfach gerettete Tiere ein Zuhause finden können. Ja.
Genau, und dazu muss ich natürlich sagen, wenn ich von Ikonen spreche in der Yellow Press, dann ist natürlich Gut Eiderbichl selber keine Ikone, sondern es geht um den Gründer und Leiter von Gut Eiderbichl. Ich glaube, Michael Aufhauser
hat es gegründet, ne?
Genau. Aber dem geht es, glaube ich, nicht mehr so gut, habe ich gehört.
Ja, er hatte leider eine schwere Erkrankung und hat sich dadurch leider aus dem Tagesgeschäft zurückziehen müssen. Aber das Glück war hier, dass der aktuelle Geschäftsführer und Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber mit ihm das von ganz Anfang aufgebaut hat und dadurch ohnehin eine zweite Kraft da war, wo man keine Sorge um den Weiterbestand haben hätte müssen.
Wobei ich an der Stelle gerne mal einhaken würde, einfach von der Kommunikation, auch von der Fundraising-Kommunikation her. Wir erleben das sehr oft bei Stiftungen, die nicht nur den Namen des Gründers oder der Gründerin tragen, sondern die eben auch stark geprägt werden. Hamburger Tafel, Annemarie Dose oder diverse Peter-Ustinov-Stiftungen und so weiter und so fort, wo es immer sehr schwierig ist, dann diese Person, die auch medial im Vordergrund steht, wie Michael Aufhauser, zu ersetzen oder einfach zu sagen, okay, das macht jetzt der zweite Partner, den aber keiner kennt. Wie seht ihr das als Agentur?
In diesem Fall haben wir tatsächlich, also wir mussten ja schon einsteigen, als das schon die Situation so da war. Ja, wir können jetzt nicht wirklich die goldenen Zeiten von damals nachweinen.
Ja. Das ist klar.
Aber ich glaube, im Tierschutz ist es tatsächlich wesentlich weniger ein Thema, weil hier die Community, es geht um die Sache, glücklicherweise. Ich habe das viel stärker so erlebt, weil ich ja bei Menschen für Menschen früher gearbeitet habe, sehr lang und sehr engagiert. Ja. Und Karl-Heinz Böhm ist ein perfektes Beispiel dafür. Und dort hat die Nachfolge ja sich schwierig gestaltet, auch mit diversen
Spendern, die damit nicht wirklich einverstanden waren.
Ja, und ich meine, wir wollen dieses Thema jetzt sicher nicht im Detail wieder aufrollen, weil es auch sehr bitter für uns damals war. Wir hatten sehr, sehr viel aufgebaut. Ja, war nicht so schön, aber das war eine ganz andere Situation. Bei Eiderbichl gibt's diese Situation so nicht und ich sehe das auch nicht kommen.
Das heißt, also ihr geht davon aus, dass tatsächlich auch bei einem Wechsel der Personen im Grunde das Gut selber als starke Marke und auch als Fundraising-Marke weiter funktionieren wird.
Ja, dadurch, dass ich natürlich nicht an der Telefonhotline im Spendenservice sitze in diesem Fall, wir haben für andere Kunden haben wir das tatsächlich und da sind wir sehr nah dran an der Basis, aber in diesem Fall nicht. Und da kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, wie oft Michael Aufhäuser jetzt wirklich persönlich angesprochen wird sozusagen. Und dass viele Spender, gerade Großspender, die sehr verbunden sind, auch persönliche Freunde sind natürlich, dass das was macht.
Das meinte ich nicht. Mir geht es um die mediale Berichterstattung aber, auch, ne? Weil oft hat man so eine zentrale Figur, da dreht sich alles um den und dann ist das eben auch schwierig. Mhm. Auch wenn er mal nicht für Geschichten zur Verfügung steht, warum auch immer. Ne?
Ja, nein, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass in der aktuellen Kommunikation, die wir machen, was das Fundraising ist und nicht Pressearbeit, dass das eigentlich bis auf dieses spezielle Mailing, das ja ganz zugeschnitten war auf Michael Aushoff, also mit dem Jubiläum, sonst kommt das eigentlich nicht vor. Es geht nicht um Personen, auch gar keine Personen. Es geht um diese geretteten Tiere.
Aber ihr macht ja nicht nur Briefmailings, sondern auch Online-Kampagnen.
Ja,
auch
das stimmt.
Für diesen Kunden und da hast du auf dem Kongress einen Impuls gegeben, einen Vortrag gehalten zum Thema NeuspenderInnen-Gewinn.
Ja, richtig. Genau. Ich durfte. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir da eingeladen wurden. Ja.
Was ist aus deiner Sicht die Herausforderung, gerade im Bereich Online, wenn man über so eine Zielgruppe spricht, die eben nicht über Spotify die Lieblingsschlager hört, sondern noch über die traditionelle CD? Das heißt, wir ja eigentlich rausgehört haben, dass das jetzt nicht unbedingt so die TikToker
sind. Sehr gute Frage.
Das ist richtig, ja. Gut aufgepasst. Dankeschön. Ja, wir haben es auf allen Kanälen, also auf vielen Kanälen getestet und TikTok hat sich jetzt nicht gerade ausgezeichnet, was die Spendeneinnahmen betrifft. Da ist ganz klassisch, man sagt, hört heutzutage oft, ja, Facebook, das sind die alten Leute. Aber das ist für mich, ist es immer wie ein Kompliment, ja, an Facebook sozusagen und an diese Zielgruppe, weil das ist unsere Zielgruppe und das sind die Spender, auch online. Natürlich sind die ein bisschen jünger, ist klar, als jetzt im Hardcore-Briefmailing.
Das heißt, Facebook ist tatsächlich ein wertvoller Kanal für euch.
Absolut der beste, definitiv. Wir sind natürlich mit Google Ads sehr viel auch unterwegs. Eine Kollegin von mir macht es sehr intensiv. Aber wenn es wirklich um Spendenkampagnen geht, dann ist Facebook, und ob man Instagram jetzt dazu zählt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber Facebook ist der Kanal, bei dem wir die größten Erfolge jetzt auch hatten. Und im Tierschutz, bei uns sind die Tierschutzkunden mittlerweile so ein bisschen die Lieblinge des Online-Teams, einfach weil sie es uns so leicht machen. Da hat man wenig Probleme insgesamt. Und es kommt, glaube ich, auch daher, was heutzutage halt auch ein Thema ist, wie kann ich überhaupt über Menschen berichten? Und im Tierschutz habe ich dieses Problem nicht. Tiere sind Tiere und ich kann Tiere sprechen lassen. Oder auch nicht, oder ich kann über sie sprechen. Und da ist man sehr frei, die Not zu zeigen, ohne dass es pietätlos oder unwürdig wird. Und das macht uns die Arbeit im Fundraising natürlich viel leichter.
Okay, also das hast du gemeint. Du meinst, die Arbeit ist leichter, weil nicht die Spender machen es euch leichter.
Ja.
Okay.
In jeder, also die Spender machen es uns auch leichter, sozusagen, weil sie so gut drauf reagieren und es wirklich super funktioniert.
Wie ist der Anteil? Was würdest du sagen? Weil, wie gesagt, ihr habt ein sehr erfolgreiches Briefmailing gemacht, aber ihr seid natürlich auch online engagiert. Wie ist die Aufteilung, wenn man das Spendenvolumen anguckt? 80-20?
Das Spendenvolumen, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil die Organisationen so unterschiedlich sind.
Klar.
Für uns als Agentur kommt es darauf an, die Arbeit natürlich. Wir sind unglaublich engagiert in diesem Online-Bereich, weil es hier ja alles aufzubauen gilt. Mhm. Vor eineinhalb Jahren waren wir noch an einem völlig anderen Ort, als wir es jetzt sind. Und wir werden hoffentlich in eineinhalb Jahren wieder an einem völlig anderen Ort sein. Und wir tun alles jeden Tag, setzen wir das dran, das weiterzutreiben. Und es ist super, super spannend, aber auch extrem aufwendig für einen Bereich, der im Verhältnis für uns, wir müssen uns ja auch finanzieren, ein ganz winziger Teil in wirklich ist. Mhm. Ja. Und der Aufwand, den man da reinsteckt, um diesen neuen Bereich zu entwickeln, ist im Gegensatz zu dem, was es dann auch eigentlich für uns bringt, im Verhältnis. Also ist der Aufwand riesig und das, was es bringt, relativ wenig. Aber wir sind überzeugt, dass es total wichtig ist. Und wir alle in der Fundraising-Branche müssen jetzt diese Aufbauarbeit leisten. Und ich habe mich total oft schon gefragt, ob sich das ein bisschen so anfühlt, wie es vor 30 Jahren sich für die angefühlt hat, die das Briefmailing damals aufgebaut haben.
Okay. Also nur noch mal ganz klar, dass ich das verstehe. Du sprichst über Social Media im Prinzip, ne? Wenn du sagst, was aufbauen. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass der Anteil der Spenden tatsächlich noch über Oldschool, also über Brief,
ja,
über
das
Telefon.
Meiste
über,
schon.
So,
ja.
Also das heißt, dass ihr einen relativ kleinen Anteil habt über online, aber dass ihr natürlich der Aufwand und ich sag mal, der Einsatz der Mittel wird wahrscheinlich bei euch 50-50 sein, oder wie würdest du das sagen?
Puh, nein. Also der Aufwand für online ist schon weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Einfach, weil der Offline-Bereich so stark ist.
Okay, verstehe.
Und ja auch die Arbeit ja einfach auch gemacht werden muss.
Ja, klar.
Aber das kommt auch wirklich so sehr auf die einzelne Organisation drauf an. Es gibt Organisationen, die sind noch gar nicht engagiert im Online-Bereich. Mhm. Dann gibt es Organisationen, mit denen wir testen und ausprobieren und wo mal was funktioniert, mal nicht. Und dann gibt es Organisationen wie Eiderbichl, wo wir mittlerweile mehr Neuspender im Online-Bereich gewinnen als im Offline teilweise, was schon extrem ist.
Und was ja auch das Ziel ist wahrscheinlich. Ne?
Nicht unbedingt. Im Endeffekt verfolgen wir eigentlich immer eine Any-Channel-Strategie.
Okay.
Es ist uns eigentlich völlig egal, wo jemand zu uns findet.
Okay.
Hauptsache, er tut's.
Okay.
Die Überschrift deines Vortrages hieß gewinnende NeuspenderInnen-Kampagne, Fragezeichen. Online geht das, Ausrufezeichen.
Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, NeuspenderInnen zu gewinnen. Nicht mal wenige. Also es war keine kleine Kampagne. Es waren über 2000 NeuspenderInnen, die wir allein in Deutschland gewonnen haben.
Wir reden über Gut Eiderbichl.
Gut Eiderbichl in diesem Fall, ja. Mhm. Und mit Gewinn. Also wir haben es nicht nur geschafft, die Kosten zu decken dieser Kampagne, sondern sogar noch Spendeneinnahmen wirklich darüber hinaus zu machen.
Aber Franziska, wie gelingt das? In der Beschreibung des Kurses steht, du oder ihr sprecht aus dem Nähkästchen und ihr teilt mit den Zuhörerinnen diese Erfahrung. Wie geht das? Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn sie sagen, okay, Neuspendergewinnung ist ein Thema? Gewinn bringt, wäre cool, weil das klappt ja bei den meisten auch noch nicht mal in den klassischen Wegen.
Ja.
Und dann auf einmal online, das ist ja quasi ein Wunder, dass das gelingt in Wahrnehmung von vielen. Aber so ein Wunder ist harte Arbeit. Genau.
Ja.
Und wie kannst du solche wunderbaren Ergebnisse erzielen?
Ja, das könnte man jetzt sehr lange im Detail ausführen, aber ganz kurz gesagt, Testen. Es klingt jetzt so blöd, aber das ist das Geheimnis. Und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Die Tierschutzorganisationen sind unser Glück in dieser Hinsicht. Okay. Die machen es auch leichter. Da funktioniert es auch leichter. Wir hatten auch andere Organisationen, wo wir uns extrem engagiert haben und wo wir eigentlich ursprünglich dachten, weil es im Offline-Bereich eine, wie man in Österreich so schön sagt, eine Gmade Wiesn ist.
Gemachtes Bett heißt es, glaube ich.
Ja, genau. Alles klar. Ein bisschen übersetzen. Genau. Und da war es so, dass wir uns sicher waren, dass diese Kampagne ganz toll funktioniert wird. Und dann hat sich herausgestellt, nein, der Ansatz, es funktioniert einfach nicht. Wir haben alles durchgetestet und es hat nicht geklappt. Und solche Dinge passieren auch. Ja. Also das will ich auch ganz explizit dazu sagen. Nicht jeder, der zu uns kommt, dem erzähle ich jetzt, ja, und du wirst gewinnbringend Neuspender gewinnen. Das wäre unseriös. Ja. Man muss da schon sehr vorsichtig rangehen. Aber im Endeffekt, die harte Arbeit besteht im Testen. Und wir haben gerade bei dieser Kampagne ganz viel getestet.
Wenn du sagst testen, was testet die? Also in welche Richtung geht ihr?
Ja, wir haben ganz viele verschiedene, also wir haben der Ablauf war sehr kurz. Das ist etwas, was wir tatsächlich ganz konkret sagen können, was wir gemerkt haben. Wir dachten online, braucht man mehr Schritte, um die Leute heranzuholen.
Also mehr Kontakte.
Ja, es hat sich das absolute Gegenteil als sinnvoll erwiesen. Mhm. Je mehr Schritte man machen muss, desto mehr Konzeptionsarbeit hat man, desto mehr Programmieraufwand hat man. Die Kosten steigen wahnsinnig und im Verhältnis ist es so, dass man die Leute eher auf diesen vielen Schritten wieder verliert sogar.
Okay.
Das heißt, das Idealste ist, genauso wie im Offline-Bereich, und wir sind bei vielen Dingen draufgekommen, es ist eigentlich wie im Offline-Bereich, je direkter Dringlichkeit, Emotionalität, Authentizität, das sind die Erfolgsfaktoren inhaltlich und dann gleich zur Sache kommen, sofort um die Spende fragen. Wer nicht jetzt in dieser Sekunde spendet, tut's ohnehin nicht. Mhm. Dasselbe wie im Prospect-Mail.
Okay.
Und wir haben natürlich sehr viele verschiedene Kanäle getestet. Da hat sich eben Facebook als sehr erfolgreich und zielgruppenpassend erwiesen. Und dann ganz knackig Landingpage, wo nichts ablenkt, Bedankung und natürlich unbedingt das Follow-up, weil so eine Online-Neuspender-Gewinnungskampagne ist ja wie ein Prospect-Mailing, da darf ich ja nicht aufhören danach. Mhm. Ist der Beginn der Reise, nicht das Ende.
Also eine klare Zielgruppe definiert, also genau wissen, wen wollen wir ansprechen, Fokussierung auf einen Kanal, bei euch ist das Facebook, sind das so die ersten beiden Erkenntnisse, die wir mitnehmen können?
Man sollte es testen, das ist wirklich wichtig.
Das ist die dritte.
Aber Facebook hat sich schon als wenn ich mit einer Sache beginnen will und eben nicht alles testen kann, was ja für viele Organisationen auch budgetmäßig eine Sache ist, dann würde ich persönlich sagen, als erstes Facebook probieren.
Ja. Okay. Aber das Thema GroßspenderInnen und LinkedIn, hast du da auch Erfahrung oder wie schätzt du dann diesen Kanal ein?
Ich war nie selber tätig im Großspenderbereich, obwohl mich natürlich, wir haben uns damals ja kennengelernt, Andreas, wie du einen Vortrag gehalten hast in Österreich und ich war total fasziniert von diesem direkten Ansatz, Danke. Den du damals gebracht hast.
Aber das ist ja das, was du online ja auch bestätigt hast, immer direkt rein.
Ja, ja. Ich fühle mich so meinen Kunden verbunden.
Alles gut.
Wir sind NGOs. Ja. Die Leute wissen doch, was wir von ihnen wollen. Wozu um den heißen Brei herumreden? Das sind genau deine Worte, wenn ich dich mal so paraphrasieren darf. Und so ist es in jedem Kanal.
Franziska, noch eine Frage. Wir haben das Thema KI bewegt die Fundraising-Szene immer wieder. Und gerade bei diesem Thema, wenn es darum geht, Posts, ob das auf Facebook ist, auf LinkedIn oder auf Instagram, gibt es viele, die einfach sagen, ja, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ja, da sage ich einfach ChatGPT, schreibe mir einen Post, einen emotionalen Post über Gut Eiderbichl. Ja, verwende wesentliche Fundraising-Elemente und zack, geht's los. Inwieweit macht KI für euch das Leben leichter oder vielleicht ja sogar komplizierter?
Wir sind wirklich wir sind wieder dran, uns intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, wie unglaublich viele.
Klar.
Und wir haben da auch schon sehr konkrete Vorstellungen, wie wir das nutzen wollen.
Mhm.
Gestern hat mein Kollege auch was sehr Sinnvolles gesagt in meinen Augen. Er hat gesagt, weil wir festgestellt haben, es wurde ja gestern bei der Verleihung des Preises diese früheren Artefakte des Fundraisings vom Deutschen Verband hervorgezaubert und die Cyber Online, also was wir heute als Online-Seminar zum Cyber-Fundraising waren. Und wir mussten furchtbar lachen und haben gesagt, Wahnsinn, im Jahr 2000 hat man sich schon mit diesen Vorträgen beschäftigt und dieses Jahr haben wir wieder einen Vortrag dazu gehalten und es ist unglaublich, dass es immer noch so viele Organisationen gibt, die da noch gar nichts machen. Mal schauen, wie das mit der KI sein wird.
Wie ist das bei euch konkret mit der KI?
Ja, und er meinte, es ist ein Business-to-Business-Thema und deswegen wird es da viel schneller gehen. Mhm. Und wir sehen das auch bei uns schon. setzen uns total intensiv damit auseinander schon und haben auch schon sehr, sehr konkrete Ideen, wie wir das nutzen wollen, natürlich bei der Textierung auch. Mhm. Und was unsere Idee jetzt ist, wir möchten sehr gerne auch kleinen Organisationen, die sich ja oft schwieriger tun, eine Agenturbetreuung überhaupt haben zu können, möchten wir unterstützen, indem wir dabei sind, uns mit Tools zu beschäftigen und Tools zu entwickeln, die wir dann kleinen Organisationen zur Verfügung stellen können, damit man nicht mit ChatGPT jedes Mal mit Null anfangen muss. Mhm. Weil ChatGPT ist super genial, aber extrem generisch und das hat nichts mit Fundraising zu tun an sich. Und da wollen wir die Schnittstelle sein dazwischen, um dann das Angebot zu geben, dass man eben mit der KI interagieren kann, die schon auf Fundraising gebrieft ist, sozusagen.
Okay.
Und bei Gut Eiderbichl haben wir auch ein aktuelles Projekt, das wir gerade am Umsetzen sind, wo es um Spenderbetreuung geht. Sehr, sehr viele E-Mails können gar nicht beantwortet werden, wo jemand zur Spende sehr persönliche Informationen dazu schreibt, Spendensammlungen zum Beispiel oder persönliche Schicksalsschläge mit dem eigenen Tier. Und da ist es so, dass wir das total schade finden, dass dann niemand Zeit hat, einfach zu antworten. Und da sind wir gerade dabei, die KI zu benutzen, um hier wirklich persönliche Feedback und Antworten zu schreiben. Und es funktioniert überraschend gut. Ich war sehr, sehr überrascht zu sehen. Und wir hoffen damit auch, die ganze Spenderbetreuung eigentlich irgendwann komplett zu revolutionieren damit. Mal sehen, wie es wird.
Da gibt es schon Modelle im Kundenservice, wo viele sagen, okay, da kann man mitarbeiten.
Ja, Franziska, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die Arbeit und in den ehemaligen Gnadenhof für Tiere und eure Erfolge. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Franziska.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.